Montagsgespräch. Lebenslust, Bürgermacht, Kulturreich, das sind die Schlagworte, die auf großen Plakaten, auf kleinen Plakaten und auf Flyern zu lesen sind. Das ist das Motto von Katrin Heuer, der Oberbürgermeisterkandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters in Erfurt. Am 22. April ist es soweit. Schönen guten Tag, Frau Heuer.
Guten Morgen.
Haben Sie sich das gut überlegt, also da mit den Herren sich zu streiten in den ganzen Podiumsdiskussionen, Wahlprüfsteine, Stände? Ich meine, Sie haben einen wunderbaren Job eigentlich, wo Sie froh sind. Sie haben Ihren Job als Fraktionsvorsitzender für Bündnis 90 Die Grünen, aber Oberbürgermeisterin, ist das wirklich ein Job, der Spaß macht? Glauben Sie das?
Ja, glaube ich. Ganz fest. Bin ich ganz fest überzeugt und ich hätte riesengroße Lust, das tatsächlich zu machen.
Naja, aber wenn Sie sehen, Herr Bausewein, der ist ja, habe ich das Gefühl, mit mehr Spaß angetreten und so ein Job birgt ja doch gewisse Risiken, die Risiken der Mühe, die Mühen der Ebene und so weiter. Das ganze Verwaltungshandeln, ist dann Chef von ein paar tausend Leuten. Sie glauben, dass es wirklich Spaß macht?
Ja, man kann ja auch ziemlich viel bewegen. Also das ist einfach der Reiz für mich auch drin, zu sagen, man kann ein paar Sachen anschieben oder verändern, die einen schon immer gestört haben.
Aber der Gestaltungsspielraum von Stadträten, auch eines Oberbürgermeisters, ist ja relativ gering, wenn man sich anschaut, wie groß die Pflichtaufgaben sind und wie gering denn eigentlich der Anteil vom städtischen Haushalt ist, wo man noch gestalten kann. Ist der nicht relativ klein?
Nö, finde ich nicht. Also im Verwaltungshaushalt sind es wirklich plus 3%. Aber im Vermögenshaushalt, da legen Sie fest, was wird saniert, welche Straßen werden gebaut, werden Radwege gebaut. Alle Kandidaten, was ich so gehört habe, wollen ja Radwege bauen. Da wollen wir mal gucken, wenn dann jemand Oberbürgermeister ist, was daraus tatsächlich wird aus diesen ganzen wunderbaren Versprechen. Und das ist doch eine riesengroße Chance. Oder manchmal sind es auch so Kleinigkeiten. Was mich jetzt zurzeit total ärgert, ist diese Praxis mit den Gutscheinen für Asylbewerber. Albrecht Schröter in Jena hat Gutscheine abgeschafft. Andreas Bausewein schafft das nicht im gleichen Land mit gleicher rechtlicher Lage. Da frage ich mich, warum das da nicht geht. Es muss also gehen und das würde ich zum Beispiel gerne mal machen.
Das ist ja eigentlich schon wieder Landespolitik, aber Sie sagen, man kann da auf der Ebene, auf kommunalpolitischer Ebene doch was machen?
Natürlich, sonst hätte Albrecht Schröter in Jena das ja nicht hingekriegt. Vielleicht sollten die beiden SPD-Genossen einfach mal miteinander telefonieren.
Ja, mit den SPD-Genossen, ob die immer miteinander reden, ist ja die Frage. Es sind doch alle Grünen, Frau Heuer, mal ehrlich. Also wenn man sich anguckt, selbst in der CSU, wenn ich mir angucke, was in Bayern da los ist, was die für eine Energieförderpolitik machen und also Grün sind doch jetzt alle.
Ja,
haben die Grünen ihr Alleinstellungsmerkmal nicht verloren?
Naja, bei etlichen kommt es mir schon vor, als wären sie nur grün hinter den Ohren. Also das muss man mal klar und deutlich sagen. Bei den meisten ist das sogenannte Greenwashing. Also grüner Mantel und ansonsten weiter so. Ich sehe das auch im Stadtrat immer wieder. Lassen Sie uns mal einen Antrag einbringen, Radwege. Da gibt es alle möglichen Leute, die sagen, ja klasse, müssen wir machen, brauchen wir und zum Schluss lehnen sie ihn ab, weil das geht jetzt gerade leider eben gerade doch nicht, weil eben doch eine Straße gebaut werden muss. Ist jetzt ein bisschen plakativ, habe ich aber auch oft genug erlebt. Und insofern, ich messe die Leute an ihren Taten. Da können sie sich im Stadtrat gerne angucken, wie die Einzelnen abstimmen. Da können sie sich angucken, wie ich abstimme. Und da können wir dann drüber reden, was passiert ist und was Leute gesagt haben.
Was sind denn urgrüne Werte? Weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass ja viele Parteien auch grüne Themen haben. Das ist ja Mainstream geworden. Die Bundesregierung hat eine Energiewende beschlossen. Umweltschutz wird großgeschrieben. Was sind denn dann noch die urgrünen Werte, die sich unterscheiden von den anderen Parteien?
Also erstens, wenn man sich mal überlegt, was wir in den 30 Jahren geschafft haben, Themen, über die Menschen vor 20 Jahren wurde ich ausgelacht für Sachen wie Photovoltaik, da wurde ich beschimpft dafür. Jetzt reden alle davon und brüsten sich damit. Wir haben also die Gesellschaft schon deutlich geprägt und auch verändert und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und ein urgrüner Wert ist nach wie vor Bewahrung der Schöpfung. Das hört sich immer so ein bisschen staatstragend an, aber das sagt für mich so ziemlich alles aus. Und Bewahrung der Schöpfung, da können Sie bei den Christdemokraten gucken, da findet nicht viel statt.
Da kommen wir gleich mal zu Ihnen persönlich, denn es soll ja ein Porträt Ihrer Person sein. Warum soll ich gerade Katrin Heuer wählen? Sind Sie religiös? Sind Sie christlich? Gehören Sie einer christlichen Kirche an? Weil Bewahrung der Schöpfung klingt ja erstmal religiös.
Ja, ist aber, sage ich mal, die Wurzel der Bürgerbewegung und der Umweltbewegung in der DDR. Da war ich jetzt nicht so aktiv dabei. Ich bin tatsächlich erst 1989 durch die friedliche Revolution politisiert worden. Vorher war ich eher ganz normaler Mensch, bin zur Disco gegangen, habe Freunde gehabt und wollte einfach ein schönes Leben haben. Damals war mir Politik nicht wichtig. Das hat sich 1989 sehr geändert. Und das trägt mich trotzdem mit, auch wenn ich damals nicht dabei war.
Ist ja schon ein paar Jährchen her. Wir kommen noch dazu, wann genau Sie politisiert worden sind, ob es so ein Schlüsselerlebnis gab. Sie sagen, es war 89, sind 65 in Königs Wusterhausen geboren, auf einem Bauernhof in einem kleinen brandenburgischen Dorf. Wo war das? Aber Königs Wusterhausen ist ja kein Dorf.
Nein, ich bin in Königs Wusterhausen geboren, weil da das Kreiskrankenhaus stand. Das ist ja dann so, das ist mein Geburtsort. Aber aufgewachsen bin ich in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Brandenburg, von Königs Wusterhausen. Es kennt kein Mensch, deswegen sage ich immer Königs Wusterhausen, damit alle wissen, wo es ungefähr war.
Aber es ist Brandenburg?
Es ist Brandenburg, ja.
Sind Sie manchmal froh, dass Sie Brandenburg verlassen haben?
Manchmal schon. Also es ist schon eine schöne Region und komisch ist immer wieder, wenn ich wieder hinfahre, es ist immer noch so ein Gefühl von Heimat, Wiedererkennen von Landschaft, von Haus. Typen, die Häuser sehen ja anders aus in Brandenburg als in Thüringen. Das ist immer noch so ein innerliches Wiedererkennen. Aber mittlerweile bin ich einfach in Erfurt viel stärker verwurzelt.
Leben ja auch schon einen Großteil, also schon fast 20 Jahre hier?
Über 20 Jahre, seit 1989. Habe also die längste Zeit meines Lebens in Erfurt gelebt. Auch wenn ich immer noch als Zugezogene bezeichnet werde, was ich nach wie vor merkwürdig finde, weil ich finde immer so diese ganze Abstammungslehre mit Blut- und Bodentheorie, das ist für mich immer ein bisschen weit weg. Also ich lebe gerne in Erfurt, ich fühle mich sehr wohl hier und es ist ja auch eine tolle Stadt.
Was mögen Sie denn in Erfurt? Wir kommen dann auch natürlich zu den Sachen, die Sie ändern würden, aber was finden Sie denn so toll, dass Sie Ihren Lebensmittelpunkt dann doch schon seit über 20 Jahren in Erfurt haben?
Erfurt ist einfach schon eine lebenswerte Stadt. Also es liegt im Zentrum von Deutschland, im Zentrum von Europa. Man ist schnell hier, kann aber die Sachen, die es hier nicht immer gibt, auch gerne genießen, weil man es nicht weit hat, auch mal nach Berlin, nach München oder Hamburg oder auch mal nach London oder Madrid. Das ist schon sehr reizvoll, einfach die zentrale Lage in Europa. Und dann ist es natürlich eine Stadt, in der häufig die Sonne scheint. Ist einer der sonnenreichsten Städte, auch wenn das immer alle bestreiten. Der regenärmsten allerdings in Deutschland, eine der regenärmsten Städte. Gucken Sie sich mal draußen an, es staubt wieder. Wie verrückt, hat schon ewig nicht geregnet. Es müsste dringend mal wieder regnen. Erfurt ist tatsächlich eine der regenärmsten Städte Deutschlands.
Woran liegt das?
Das weiß ich nicht. Ich bin keine Meteorologin und Geologin. Das kann ich einfach nicht sagen. Es ist einfach so.
Was Sie sind, ist Bilanzbuchhalterin. Sie sind also Buchhalterin, haben eigentlich einen trockenen Job, der aber andererseits wieder spannend ist, wenn es um Kommunalfinanzen geht. Sie sind im richtigen Leben Buchhalterin. Kann man das so sagen?
Im richtigen Leben bin ich Buchhalterin, so kann man das sagen, ja.
Im Moment haben Sie das ja nicht, weil Sie ja im Wahlkampf sind. Nehmen Sie sich da frei, machen Sie da Urlaub?
Heute habe ich zum Beispiel jetzt, um hier zu sein, habe ich einen halben Tag Urlaub. Und gehe nachmittags ganz normal wieder meine Buchungen machen.
Wollen Sie den Job nicht mehr machen? Weil das wäre ja dann ein hauptamtlicher Job. Derzeit sind Sie oder seit einigen Jahren ehrenamtlich im Stadtrat, auch als Fraktionsvorsitzende. Dann müssten Sie ja Kommunalpolitik hauptamtlich machen.
Ja, würde ich sehr gerne machen. Also Buchhalterin ist schon ein seriöser Job. Man verdient sein Geld damit, Frau verdient ihr Geld auch damit. Aber bis ans Ende meiner Tage habe ich schon auch noch mal Lust, ein paar spannendere Sachen zu machen.
Die Kommunalpolitik ist ja nicht immer spannend. Das ist ja oft auch parteiübergreifend. Sind sich die Parteien irgendwie einig? Das sind ja die Zwänge, über die wir gesprochen haben. Seit wie vielen Jahren sind Sie im Kommunalparlament? Das sind schon doch
seit 2004, das sind 8 Jahre.
Ja, also 8 Jahre. Sind Sie da ein bisschen ernüchtert? Weil ganz am Anfang sind Sie ja sicher mit einer größeren Euphorie angetreten. Ist da auch ein bisschen Ernüchterung eingetreten?
Ja, da ist ziemlich viel Ernüchterung eingetreten. Es ist einer der vielen Gründe, warum ich sage, jetzt will ich Oberbürgermeisterin werden, jetzt reicht's. Es ist schon auch so, dass der Stadtrat Sachen beschließt und die bleiben dann auf irgendeinem Verwaltungsweg hängen. Und das passiert nicht selten. Das finde ich den eigentlichen Skandal, weil wenn der Stadtrat beschließt, dieses oder jenes soll passieren oder nicht passieren und die Verwaltung das dann aussitzt, das finde ich schon gewöhnungsbedürftig. Das darf nicht passieren.
Das heißt, die Verwaltung ist zu starr, wenn ich das richtig sehe, oder sind das einfach nicht nur die Gesetze von die Zwänge von Gesetzen und Regelungen?
Nö, das ist schon auch Wollen und Nichtwollen. Also ganz schlicht und einfach. Ich kann da 1000 Beispiele nennen, aber das ist eine Sache, die mich sehr ärgert, wo ich sage, ich steckt da als Ehrenamtlerin sehr viel Zeit rein in diese Tätigkeit. Und wenn dann die Verwaltung sich mit verschränkten Armen hinsetzt und sagt, die lassen wir jetzt mal strampeln, das ist schon hart.
Was sind denn so Projekte, wo Sie sagen, da verhindert Verwaltung? Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, der Vorwurf, dass die Verwaltung zu träge ist und Dinge des Stadtrats verhindert?
Ja, ich sag mal, hatte ich gerade gesagt, Thema Gutscheine für Asylbewerber ist natürlich nur ein winziges Nischenthema, betrifft relativ wenige Menschen dieser Stadt, aber es zeigt, glaube ich, für mich auch so eine Offenheit oder Nicht-Offenheit einer Gesellschaft. Und gerade an so kleinen Sachen macht sich das fest. Wir haben den Antrag gestellt im Stadtrat, es gab immer wieder Stellungnahmen, das geht nicht, das geht nicht. Stellungnahme vom Landesverwaltungsamt ging halt nicht. Und vor einem Dreivierteljahr hat Albrecht Schröter das in Jena eingeführt. Und in Jena gilt die gleiche Kommunalordnung, da gelten die gleichen Landesgesetze. Jena ist, auch wenn manche das nicht gerne hören, genauso Thüringen wie Erfurt. Und das wundert einen dann schon.
Das wundert Sie. Was sind denn so noch andere relevante Themen, die Sie angehen würden als Oberbürgermeisterin? Also abgesehen mal von den Radwegen.
Ja, abgesehen von den Radwegen. Mit den Radwegen werden wir natürlich identifiziert. Die sind auch ein wichtiges Thema, wenn Sie sich anhören, was die anderen Kandidaten hier gesagt haben. Die haben alle viel über Verkehr gesprochen. Also Verkehr ist schon ein wichtiges Thema. Wie wird der Verkehr organisiert? Gibt es Vorrang für Auto oder gibt es einfach eine Gleichberechtigung für alle möglichen Mobilitätsformen, dass jeder Mensch sich frei entscheiden kann, was für ihn gerade die beste Mobilitätsform ist? Ja, für mich ein ganz wichtiger Punkt ist Bürgerbeteiligung. Auch das läuft ganz, ganz, ganz extrem schlecht und auch da ist die Spitze der Verwaltung schuld daran.
Moment, wir haben einen Bürgerhaushalt, wir haben diese Befragung, also Hirschgarten ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass Bürgerbeteiligung funktionieren kann. Aufgrund dieser Haushaltserhebung hat doch der Stadtrat sich dann dafür entschieden, den Hirschgarten zu dem zu machen, was er ist.
Das war jetzt nicht schwierig. Beim Hirschgarten war es jetzt wirklich nicht schwierig. Da haben ja alle Soziologen hinterher gesagt, naja, da hätte ich euch vorher sagen können, was rauskommt. Wenn Leute sich zwischen einem Parkhaus und einem Park entscheiden sollen, entscheiden die sich immer für einen Park. Da können sie, brauchen sie eigentlich keine Befragung machen. So, ja. Das ist dann umgesetzt worden zwangsweise, weil der Oberbürgermeister keinen Grund gefunden hat, sich dagegen zu stemmen. Aber das war ja auch nicht gewollt von der Verwaltungsspitze, dass es dazu eine Bürgerbefragung gibt. Das ist ein gutes Ergebnis geworden, hätte man auch eher haben können. Wir wollten das seit 2000 dort einen Park haben, die Grünen, und wurden auch viele, viele Jahre dafür ausgelacht. Jetzt ist da ein Park hingekommen, ist doch schön, freuen wir uns mal. Bürgerbeteiligungshaushalt sieht schon deutlich kritischer aus. Also erstens, es beteiligen sich relativ wenig Menschen, weil Beteiligung natürlich auch anstrengend ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Beteiligung erfordert, dass sich jemand aufmacht, sich die Informationen besorgt. Das ist schon nicht einfach hier in Erfurt, weil es nicht mal ein Bürgerinformationssystem gibt. Dann machen die Bürgerinnen Vorschläge und dann passiert gar nichts. Das geht gar nicht. Also außer der Grünen-Fraktion hat keine einzige Fraktion jemals auch nur eine einzige Anregung aus dem Bürgerbeteiligungshaushalt aufgenommen. Das finde ich ein Skandal an sich, weil ich denke, das geht nicht. Man kann nicht Menschen sagen, kommt, macht mit. Und wenn sie mitmachen, sagen, aber es interessiert uns nicht besonders, was ihr sagt. Und dann, nachdem fast keiner irgendeine Anregung aufgenommen hat, manche Sachen gingen tatsächlich nicht umzusetzen. Aber auch darüber müssen die Leute, die sich da eingebracht haben, informiert werden. Die müssen wenigstens eine Rückmeldung vom Oberbürgermeister bekommen. Sie haben die und die Anregung gemacht. Aus den und den Gründen konnte das nicht übernommen werden. Oder der Stadtrat hat mehrheitlich dagegen gestimmt. So eine Information ist das Allermindeste. Und das findet auch nicht statt. Das ist eine Scheindemokratie. Und das finde ich ein Skandal. Damit werden Menschen veralbert. Weil wir ja hier im Radio sind, sage ich jetzt mal, im Radio sind, sage ich mal, veralbert. Und das geht gar nicht. Das führt zu Frust, zu Desinteresse und auch zu Politik- und Demokratieverdrossenheit.
Mhm. Drei Schlagworte kann man auf Ihren Plakaten finden: Lebenslust, Bürgermacht und Kulturreich. Das Thema Bürgermacht, ist das genau das Thema, was Sie gerade angesprochen haben?
Das ist genau das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Bürgerinformationssystem kommt noch dazu. Seit über 5 Jahren kämpfen wir im Rathaus dafür, dass es ein Bürgerinformationssystem gibt. Das gibt es in ganz vielen anderen Städten. In Eisenach haben die das gleiche System wie in Erfurt. Da ist es übrigens schon seit 3 Jahren online. In Erfurt wird uns immer gesagt, das geht wegen Datenschutz nicht. Jetzt will der Oberbürgermeister das wohl machen. Wir haben nochmal eine Anfrage gestellt und in der Antwort zur Anfrage stand, naja, weil Sie nochmal eine Anfrage gestellt haben, haben wir nochmal beim Landesverwaltungsamt nachgefragt und jetzt geht's doch. Wenn wir die Anfrage nicht gestellt hätten, würde es wahrscheinlich immer noch in der Schublade ruhen. Das sind so die Kleinigkeiten. Man kann warten, bis das Landesverwaltungsamt mal irgendwann schreibt. Und man kann jede Woche nachfragen und sagen, wir wollen aber das Bürgerinformationssystem. Sagt uns bitte, warum das nicht geht und was wir ändern müssen, damit es geht. Das sind so die kleinen Stellschrauben, wo ein Oberbürgermeister entweder in die oder in die Richtung agieren kann. Und da hat man da das Ergebnis so oder so.
Frau Heuer, machen die Piraten Ihnen Sorgen oder sagen Sie, ach Mensch, ist ja gut, wenn mal Leute Protest wählen und die, die gar nicht gewählt haben, dann Piraten wählen? Oder ärgert Sie das, dass es jetzt sozusagen eine Alternative jenseits der Grünen gibt?
Nee, also ob die Piraten tatsächlich eine Alternative jenseits der Grünen sind, ist ja noch die Frage, wenn Sie sich mal die Wählerwanderung angucken und wenn Sie sich mal angucken, wie hoch der Anteil der Nichtwähler am Wählerpotenzial der Piraten ist. Also die will dann schon in allen Bereichen. Ich denke schon, das ist auch für viele so eine Partei, die sagen, ach, da ist mal was anderes. Manche finden das ja langweilig, immer die gleiche Partei zu wählen. Ich kann das wenig verstehen. Ich habe außer Grün noch nie was anderes gewählt, jedenfalls solange ich frei wählen durfte. Und manche brauchen das halt. Aber Angst, nee, Angst würde ich nicht sagen. Es ist immer gut, wenn auch Leute mal schräg denken, auch mal einen anderen Ansatz versuchen oder mal sagen, hallo, was macht ihr da überhaupt? Das hält einen jung und frisch.
Mhm. Die Linkspartei ist ja auf die Piraten zugegangen, die haben eine gemeinsame Veranstaltung gemacht, da ging es um den fahrscheinlosen ÖPNV, da gibt es doch Berührungspunkte. Würden Sie auch Berührungspunkte mit anderen Parteien suchen, also zum Beispiel mit den Piraten oder mit den Linken?
Ja, machen wir ja. Also haben wir ja auch schon gemacht. Ich sag mal, die Piraten sind natürlich ein bisschen schlecht dran, weil sie gar nicht im Stadtrat sind. Dadurch haben sie eine Menge Informationsverlust. Und als es dann um die Multifunktionsarena ging, um die Diskussion, da habe ich auch dem Peter Brückner von der Piratenpartei gesagt, na klar kriegen Sie von mir die Unterlagen dafür. Das ist ein öffentliches Dokument. Das ist eine Schweinerei, dass das nicht auf der Homepage der Stadt stand und dass sich das nicht jeder Erfurter runterladen konnte. Wir machen das ja seit etlichen Jahren bei uns auf der Homepage, dass wir alle Unterlagen der Stadtratssitzung auf die Homepage stellen. Da kann sich jeder die angucken. Das ist jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, die Sachen zu lesen. Aber wer sich das angucken will, hat zumindest erstmal die Chance. Es ist ein erster Schritt. Es ist noch nicht alles, aber es ist ein erster Schritt. Und ja, da haben wir schon durchaus zusammengearbeitet. Und ich habe da auch keine Berührungsängste. Also schon gar nicht auf kommunaler Ebene. Da ist es ja relativ ideologiefrei.
Wir switchen nochmal zurück zu Ihrer Person. Das wollen wir immer zwischendurch noch machen. Sie haben eine 24 und eine 21 Jahre alte Tochter. Haben die Erfurt schon verlassen und bereisen die Welt? Oder sind die noch, sehen die sie jetzt
Also die haben ihren Hauptwohnsitz noch in Erfurt. Die dürfen also am 22.04. noch wählen. Das werden die übrigens auch tun.
Die wählen natürlich Piraten, oder?
Ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt ja ein Wahlgeheimnis, aber ich fürchte, es ist ein bisschen dicht neben Piraten vorbei. Also ich glaube, die haben schon andere Präferenzen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Aber das verraten sie natürlich nicht.
Aber gibt ja ein Wahlgeheimnis letzten Endes. Kann man ja nie genau wissen. Aber die leben zurzeit nicht vollständig in Erfurt. Meine große Tochter studiert in Ilmenau, Wirtschaftsingenieurswesen, macht jetzt gerade ihren Master. Und ist Werkstudentin bei Siemens hier in Erfurt, ist also immer 2 Tage hier, 3 Tage in Ilmenau, schreibt ihre Masterarbeit und bewirbt sich jetzt gerade, aber allerdings weltweit sozusagen. Die hat gesagt, ach nee, ich muss noch mal ein bisschen raus und will jetzt ein Trainee-Programm machen. Ich weiß aber nicht, bei welchem Unternehmen das hat sie mir so genau nicht gesagt. Sie wird es schon gut machen, davon bin ich überzeugt.
Sie wird es gut machen. Dabei werden ja in Erfurt nicht etwa Ausbildungsplätze gesucht, sondern es werden Menschen gesucht, die Ausbildungsplätze in Anspruch nehmen. Für 1.500 Stellen oder 2.500 Stellen gibt es und nur 1.000 Auszubildende. Wieso gibt es nicht genügend Auszubildende? Das ist doch eigentlich enorm für Erfurt, oder?
Der Geburtenknick, da können wir ja gleich zu meiner kleinen Tochter kommen. Die ist 1990 geboren und ich weiß genau, nach mir oder nach uns. Es ging dann immer so, plötzlich wurden alle Krippen geschlossen, als wir gerade so das letzte Jahr noch in der Krippe waren und Kindergärten wurden massiv geschlossen. Das bröckelte irgendwie immer so, als wenn man vorwärts läuft und hinter einem irgendwie alles immer so wegbröckelt. Und da kam einfach nichts mehr. Da hat kein Mensch mehr Kinder gekriegt zu der Zeit. Das war ein enormer Einbruch und das macht sich jetzt relativ deutlich bemerkbar. Meine kleine Tochter ist ja 21. Gut, das
klein
sind jetzt,
ist gut, ne?
Ja, es ist die jüngere meiner beiden Töchter. Die ist auch kleiner, die kleinere von den beiden, also die kürzere. Aber das macht sich jetzt gerade deutlich bemerkbar. Das sind jetzt die Jahrgänge 93, 94, 95. Da hat einfach in Erfurt fast niemand Kinder bekommen. Da war so viel Unsicherheit da. Das kann ich auch gut verstehen. Und das hat sich ja danach wieder ein bisschen erholt. Aber das ist jetzt eben das totale Tal. Und da muss man durch. Und da müssen Unternehmen sich auch darauf einstellen, dass sie nicht für eine ganz einfache Azubi-Stelle einen Einzelabiturienten kriegen, sondern die müssen eben davon ausgehen, dass sich jetzt auch die Verhältnisse wieder ein bisschen gerade rücken. Dass es für einen Lehrberuf durchaus auch reicht, einen Regelschulabschluss zu haben, der ja nichts Ehrenrühriges ist. Also es können nicht alle Abitur machen. Und dass die dann eben auch vernünftige Lehrverträge anbieten. Da geht es dann auch darum, wenn ich als Unternehmen was zu bieten habe und wenn ich glaube, ich habe ein tolles Unternehmen, dann schließe ich halt Lehrverträge ab mit einer ordentlichen Vergütung, dann kriege ich auch Lehrlinge. Also
aber 1.000 freie Lehrstellen, das ist schon eine ganze Menge, oder?
Ja, also, klar. Aber da gibt es jetzt vom Stadtmarketing gibt es ja auch eine Kampagne, dass Lehrlinge herziehen. Ist natürlich für junge Menschen schon auch lukrativ, wenn die in so einem kleinen Dorf irgendwo in Thüringen auf dem flachen Land, sage ich mal, leben, ist das für die schon auch lukrativ, in Erfurt zu leben und dort eine Ausbildung zu machen, eine Wohnung zu finden. Und dafür muss man vernünftigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das kann die Stadt in Grenzen. Und dafür muss man als Unternehmen aber auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, ja, mein Unternehmen ist mir wichtig, ich will einen tollen Lehrling haben und dann kriegt der eben einen ordentlichen Lehrvertrag mit einer guten Vergütung, mit einem vernünftigen Angebot auch an Zusatzleistungen, an Ausbildung, an Weiterbildungsleistungen oder an irgendwelchen Seminaren, die jetzt nicht direkt ins Lehrprogramm gehören. Das passt dann schon.
Sie haben die Wohnraumsituation angesprochen. Das ist ja so schön, wie das ist, dass alle wieder herziehen. Aber die Kalkulation, was den Wohnraum betrifft und die Stadtentwicklung, war eigentlich nicht drauf eingestellt, oder?
Ja, aber überlegen Sie sich mal, vor 10 Jahren sah die Welt auch noch ganz anders aus. Da gab es Abwanderung massiv. Da war auch noch nicht klar, wie sich das entwickeln wird im ländlichen Raum. Das hat sich auch die letzten Jahre erst so deutlich herauskristallisiert, dass da einfach auch Strukturen immer mehr wegbrechen und Menschen da nicht leben wollen. Also dass einfach so die Leute eher in die Städte gehen. Das war damals eine ganz andere Tendenz. Sie sind alle aufs Land gezogen, haben sich ihre Häuschen dort auf der grünen Wiese gebaut, was für mich nie eine Option war. Also ich habe immer gerne in der Stadt gelebt. Ich habe 17 Jahre in einem kleinen brandenburgischen Dorf gelebt. Mein Bedarf an Dorfleben ist einfach gedeckt bis zum Ende meines Lebens. Aber manche Leute hatten so diese Sehnsucht, dass es da alles schön ist und grün ist. Ist es ja in gewissen Grenzen auch. Aber es fehlt halt dann doch sowas wie Kultur. Es fehlen Bildungsangebote, es fehlen Einkaufsmöglichkeiten. Es fehlt einfach auch so ein Flair, wo man sagt, ach, da gehe ich jetzt nochmal einen Wein trinken. Das macht man in so einer Neubausiedlung.
Trotzdem noch die Frage, was kann man da jetzt machen? Kann Stadtpolitik da tatsächlich eingreifen, vielleicht selbst Wohnungen bauen lassen oder Baugebiete ausweisen? Bisschen was passiert da jetzt?
Na, Baugebiete weisen wir ja aus, jede Menge. Also da gibt's ja Möglichkeiten. Als Stadt selbst, jetzt ganz konkret, haben wir eigentlich wenig Einflussmöglichkeiten. Wir haben die städtische Wohnungsgesellschaft. Die ist auch gut aufgestellt. Ich schätze den Herrn Herrmann sehr. Der hat das Unternehmen gut aufgebaut, also vorm Ruin gerettet. Und da findet ja auch einiges statt. Da gibt's WGs für Studenten, da gibt's auch Wohnraum für Menschen, die nicht so viel Geld haben. Ansonsten glaube ich da einfach auch daran, dass das Angebot die Nachfrage das Angebot regeln wird.
Kommen wir zur oder bleiben wir bei der Lebenslust. Sie haben über die Kultur gesprochen. Sie sind ja Mitglied im Erfurter Kunstverein, Vereine der Freunde des Angermuseums. Sie sind so ein Kulturmensch, der auch mal viel rausgeht. Oder haben Sie bei Ihrem Job und dem Ehrenamt überhaupt noch Zeit, Kultur in Erfurt zu genießen?
Ja, also ich bin relativ selten in meiner Wohnung, das gebe ich zu, aber da kann ich zum Schlafen hingehen. Ansonsten bin ich einfach viel draußen unterwegs. Ich habe, wie gesagt, Job und Ehrenamt da, das bindet mich einiges. Ansonsten gehe ich ins Kino, ins Theater, in Konzerte und fange jetzt so langsam an, mich so ein bisschen an die Zughafenszene, sag ich mal, an diese junge Musikszene ranzutasten. Da bin ich aber noch weit davon entfernt, da wirklich Kontakte zu haben, aber die finde ich schon auch sehr reizvoll. Und das macht für mich auch so Lebendigkeit von der Stadt aus, dass junge Leute was ausprobieren können. Mhm. Und das hilft dann auch, dass andere junge Leute herkommen. Das ist ja einfach wichtig.
Da geht ja einiges in Erfurt. Seit einigen Jahren wird selbst organisiert viel Kultur gemacht. In welchem Maße muss denn eine Stadt da Bedingungen schaffen oder sollte sich eine Stadt in Kulturförderung für junge Leute gar nicht einmischen?
Na, ich glaube, eine Stadt sollte Raum geben in Form von Räumen, Häusern, aber auch in Form von Offenheit. Also zu sagen, na ja, da gibt's jetzt hier in der Johannesstraße 7b, da muss jetzt nicht immer ein Polizeiauto streifen, wenn da mal eine Veranstaltung ist, sondern das sind junge Leute, die machen halt ein bisschen andere Kunst. Und das sollen die auch machen dürfen. Oder ich sag mal, wenn ich an die Graffiti-Diskussion denke in Erfurt, wenn dann zum Schluss rauskommt, dass es eine sozialpädagogische Betreuung gibt. Graffiti-Sprayer, das ist eine Kunst, die in der Anonymität gewachsen ist. Und die soll da auch bitteschön bleiben. Das sind Leute, die wollen einfach coole Sachen machen. Und dann soll man die einfach auch mal machen lassen. Also nicht immer alles überwachen und nicht immer überall eingreifen wollen und nicht immer wie eine Mutti da hingehen und sagen, oh, da helfen wir euch jetzt mal. Jugendliche wollen nicht geholfen werden, die wollen einfach ihr Ding machen können. Und dafür muss man Raum bieten, also Freiräume und sowohl mentale Freiräume als auch örtliche Freiräume.
Bleiben wir bei der anderen Kultur, bei Hochkultur, Theater, Erfurt, andere Dinge, die ja im Moment diskutiert werden, wie das mit der Kulturförderung überhaupt weitergeht, wenn die Kommunalfinanzen immer schlechter werden, ab 2020 wird es wahrscheinlich noch heftiger. Was sind denn so Dinge, an denen Sie gar nicht rütteln würden, die Museumslandschaft, Theater, was ist für Sie ein absolutes Tabu?
Ja, also die Museumslandschaft geht kaum noch zusammenzustreichen, weil ich denke, wir sind ja auch für Touristen weiterhin ein wichtiger Ort und da muss man auch eine gewisse Anzahl von Kultur bieten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass so ein gewisser institutioneller Rahmen nötig ist, damit sich rundherum auch freie Kunst, eine Kunstszene ansiedeln kann. Einfach die bereichern und befruchten sich ja gegenseitig und brauchen sich aber auch gegenseitig. Insofern denke ich, sollte die Stadt sich darauf beschränken, so die Basics anzubieten. Das sind ordentliche Museen. Das ist die Kunsthalle zum Beispiel, die ich sehr schätze. Auch das Angermuseum ist mittlerweile sehr gut aufgestellt. Und auch die Oper ist wichtig. Wobei bei der Oper finde ich schon, ich weiß, dass da elend viel Geld reinfließt. Da habe ich jetzt im Moment keine Idee, wie man das ändern kann. Da muss man auch mal vielleicht auch nochmal ein kreatives Potenzial ein, zwei Jahre reinstecken und überlegen, wie kann man Kultur anders finanzieren. Das wird aber, glaube ich, auf viele andere Städte ja auch zukommen. Das wird ja nicht nur Erfurt betreffen. Da wird sich vielleicht nochmal einiges tun müssen. Die Oper bindet sehr viel Geld, obwohl ich die sehr schätze. Nicht jede Inszenierung gefällt mir. Ich habe jetzt den Freischütz nicht besonders gelungen, um das vorsichtig auszudrücken. Aber Le Clemenza di Tito, obwohl das Mozart ist, den ich eigentlich sonst nicht so faszinierend finde, ist das eine ganz hervorragende Inszenierung.
Hm. Reden wir mal über den Ruf der Stadt. Da gibt es ja Leute von außen, die sagen, ah, naja, Erfurt ist schön, wir sind sehr überrascht, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen piefig. Miefig ist halt so eine Metropole, auch in der Alten. Auf der anderen Seite gibt es wieder ein paar junge Leute, die herziehen. In Nord geht da einiges. Wie würden Sie sich das Image der Stadt wünschen? Experimentierfreudiger, jünger? Oder sagen Sie, das, was wir so haben in der Vielfalt, ist eigentlich okay?
Na, ich versuche es immer mit diesem abgewetzten Klassiker Tradition und Moderne zu beschreiben. Wir haben eine wunderbare Tradition, die ist ganz wichtig für das, was jetzt da ist. Wenn wir diese Tradition nicht hätten, gäbe es Erfurt so, wie es jetzt ist, nicht. Aber Tradition heißt ja auch nicht die Asche hüten, sondern das Feuer weitertragen sozusagen. Und das finde ich ganz wichtig, dass da wirklich auch Moderne sein. Es ist mit dem jüdischen Erbe, das finde ich ganz wunderbar, dass da endlich auch ein Augenmerk drauf gelegt wird. Das ist ja gerade in der deutschen Geschichte schwierig gewesen und ich denke, man sollte da schon durchaus auch offensiv mit umgehen, darf aber auch nicht verschweigen, dass es natürlich viele Jahrhunderte Juden in Deutschland nicht gern gesehen waren. Das darf man nicht vergessen und das war nicht nur in der Nazi-Zeit so, das war auch in vielen, vielen Jahrhunderten vorher immer wieder so. Es ist gut, dass das jetzt anders wird. Es zeigt sich ja auch, dadurch zeigt sich ja auch so eine Weltoffenheit, die Erfurt sehr gut tut. Aber davon würde ich mir schon auch noch mehr wünschen. Einfach auch in Willkommenskultur für Ausländer, in Willkommenskultur auch für andere Kunstformen. Also in ganz vielen Sachen. Ich denke, ein bisschen mehr Offenheit tut Erfurt schon gut. Es ist mir manchmal doch ein bisschen sehr kuschelig hier. Mhm.
Dabei braucht es ja, habe ich zumindest den Eindruck, die Ansiedlung, die hören gar nicht wieder auf. Es ist ja, wenn man andere Regionen vergleicht, geht es ja Erfurt relativ gut, dass sich um Erfurt doch einiges ansiedelt. Es gibt sogar schon Probleme mit den Gewerbegebieten. Da braucht es dann da nicht gerade diese Offenheit, dass wir Zuwanderung bekommen, dass Leute hierher kommen, die gerne in dieser Stadt leben und investieren auch?
Ja, ist ziemlich wichtig dafür, wobei ich finde, dass die Ansiedlungen, die jetzt in letzter Zeit getätigt wurden, eigentlich, naja, nicht dafür sorgen, dass hier so eine große Weltoffenheit kommt. Das sind in der Regel Logistikfirmen, wissen wir ja alle. Und das finde ich schon gewöhnungsbedürftig. Da werden jetzt wieder alle sagen, oh, die Grünen haben keine Ahnung von Wirtschaft. Aber das wird ja alles auf LKWs hertransportiert und wieder wegtransportiert. Das sind doch Unternehmen, die sind ganz schnell wieder weg, wenn es mal anders läuft. Wenn die Benzinpreise hoch sind, sind die hier auch ganz schnell weg. Das sind keine Unternehmen, die mit der Region verwurzelt sind und die sagen, ja, wir sind ein Erfurter Unternehmen, sondern die haben hier gerade einen günstigen Standort. Erfurt liegt seit Jahrhunderten an einer Kreuzung von zwei ganz wichtigen Handelswegen. Und Handel und Wandel war in Erfurt schon immer wichtig. Nicht umsonst heißt die Krämerbrücke Krämerbrücke, weil da immer die Krämer saßen. Und da will ich jetzt nicht von Krämerseelen sprechen, sondern natürlich auch von weltoffenem Handel. Wenn man sich in einer Synagoge vielleicht bei der Ausstellung mal anguckt, was da an Münzen da ist, an einer Vielfalt von Münzen, da weiß man, was hier an Handel abgegangen ist in der Zeit. Und das ist auch wichtig und damit wuchern wir auch. Aber wichtig wären schon auch ein paar Unternehmen, die hier bleiben, weil sie hier verwurzelt sind und nicht einfach wieder weggehen. Hm.
Haben Sie Angst um den Solarstandort Erfurt jetzt?
Den gibt es ja nicht.
Naja, um Erfurter Kreuz?
Da hat Erfurt eine Menge Entwicklung verschlafen einfach. Das muss man dem ehemaligen Oberbürgermeister anlassen. Das kann man jetzt schlecht Andreas Bausewein anlassen, obwohl ich natürlich gegen Andreas Bausewein antrete. Aber das war eine Entwicklung, die hat vor vielen, vielen Jahren angefangen. Die hätte man viel eher erkennen müssen. Und da war Manfred Ruge einfach nicht pfiffig genug. Der hat das ignoriert, der wollte das mental nicht, das hat ihn nicht interessiert. Dadurch sind die Firmen ans Erfurter Kreuz gegangen, auch weil es da eine sehr gute Fördermöglichkeit gab. Und das Erfurter Kreuz ist ja nicht in Erfurt, das heißt ja bloß Erfurt, wirbt damit, bei Erfurt zu sein, aber ist nicht auf dem Gebiet von Erfurt. Ichtershausen lacht sich dumm und dämlich mit den Gewerbesteuereinnahmen und weiß überhaupt nicht mehr, welche Schwimmbäder sie noch mit 30 Grad warmem Wasser beheizen soll, weil die einfach gut davon profitieren. Und ich denke, auch in so einer Hinsicht müsste man gucken, ob Erfurt davon auch profitiert. Denn die werben natürlich damit, dass Erfurt in der Nähe liegt und dass Erfurt schön ist. Und die ganzen Führungskräfte wohnen hier auch alle und finden das auch alle klasse. Da müsste man mal gucken, ob es, ich will nicht sagen, einen Interessenausgleich gibt, aber vielleicht, dass man das irgendwie über den Landesfinanzausgleich regeln kann oder so. Weil das ist schon eine gewisse Ungerechtigkeit, sage ich mal. Wir halten die gesamte Kultur vor. Wir haben eine wunderbare Stadt, die auch alle genießen. Aber wir profitieren halt finanziell nicht davon und irgendeiner muss es zum Schluss ja auch bezahlen, das schöne Leben, das hier in Erfurt stattfindet.
Also sind Sie für einen Hauptstadtvertrag?
Ja, auf jeden Fall, sofort.
Das heißt, dass das Land Erfurt als Zentrum auch Geld, noch mehr Geld gibt?
Ja, wir haben ja einfach alleine durch unsere zentrale Lage schon auch eine Funktion für viele Bereiche, wo Leute nur in Anführungsstrichen herkommen und davon profitieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder immer alles bezahlen muss. Ich will auch nicht andere Eintrittspreise für Nicht-Erfurter in kulturellen Einrichtungen einführen oder so, weil das auch engstirnig ist. Aber es muss schon einen Ausgleich geben. In vielen Städten gibt es kein Kino mehr. Gutes Kino ist jetzt privat betrieben, aber auch Theater, da kommen die Leute von sonst wo her. Und wir haben aber als Stadt von unseren Steuereinnahmen zum Schluss die ganzen Aufwendungen dafür zu tragen. Und das ist schon schwer zu stemmen.
Da gibt es die Urziele der Grünen, die ja im Grunde auch das Wirtschaftssystem in Frage stellen und wie wir wirtschaften, wie wir leben. Auf der anderen Seite ist Lokalpolitik dann noch ein bisschen was anderes. Da geht es dann um Arbeitsplätze, um Ansiedlung. Da kann man ja diese harten Werte im Grunde nicht verteidigen. Wie kriegen Sie den Spagat hin zwischen den Ansprüchen, zwischen der Radikalkritik am Wirtschaftssystem, vielleicht auch am Gesellschaftssystem, oder stellen Sie das gar nicht in Frage?
Na, in Frage stellen. Ich glaube, wir haben ja natürlich, die Grünen haben ja auch mit sich ein paar Kämpfe ausgefochten. Das Wirtschaftssystem an sich stellen wir nicht mehr in Frage, aber natürlich stellen wir die Wirtschaftsweise, das Leben auf Kosten von nachfolgenden Generationen, das Leben auf Kosten der Menschen in Afrika zum Beispiel oder in anderen Teilen der Welt, stellen wir nach wie vor in Frage. Und das sind schon auch immer Themen, die wir auch in der Kommunalpolitik ansprechen. Alleine faire Beschaffung, also fair gehandelte Sachen zu beschaffen oder Umweltschutzpapier zu verwenden, das sind schon auch Kämpfe. Da muss man in der Kommunalpolitik ziemlich für kämpfen. Das hört sich jetzt immer so ein bisschen klein an, aber ein großes Bild entsteht auch immer aus vielen kleinen Pinselstrichen. Und da arbeiten wir nach und nach daran, dass irgendwann ein großes Bild da ist, ein großes grünes Bild und setzen einen Pinselstrich nach dem anderen.
Ja, trotzdem sind Sie ja auch angewiesen auf die Politik, die in der EU gemacht wird, im Land und im Bund. Und im Grunde werden ja die Regelungen, die Gesetze durchgereicht. Ist ja der Gestaltungsspielraum für eine bessere Welt auf Kommunalebene tatsächlich gegeben?
Ja, ist tatsächlich gegeben. Also na klar sind das winzig kleine Sachen. Sag's nochmal mit den Gutscheinen, das ist auch ein Teil einer besseren Welt, ob man Menschen hier willkommen heißt und ob man die entwürdigende Praxis von Einkauf mit Gutschein oder lieber Barleistungen gibt oder auf welche Art und Weise eine Kommune ihre Energie produziert. Das sind doch Fragen, die man durchaus hier lösen kann und die immer wieder dazu beitragen, dass die Welt ein kleines Stück besser wird.
Mhm. Kommen wir dann mal genau zu den logistischen Sachen. Das sind ja Eigenbetriebe, Energieversorger also das ganze Thema, wie Menschen sich organisieren in der Stadt, in der Kommune. Haben Sie da Vorstellungen, Visionen, dass Dinge grundsätzlich anders laufen könnten, um Nachhaltigkeit tatsächlich nicht nur zur Blase und zum Schlagwort zu machen?
Ja, also ich sag mal jetzt Energieversorgung, Eigenbetriebe oder der kommunale Unternehmen, ist ja kein Eigenbetrieb, die Stadtwerke. Da bin ich seit 2006 Aufsichtsrätin, da habe ich nicht alleine, aber durch immer wieder Nachfragen, durch immer wieder Anregen, durch immer wieder auf die Tagesordnung setzen, natürlich auch geschafft, dass sich da was ändert. War ich nicht alleine. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich dann gesellschaftlich nach und nach was geändert hat. Aber an der gesellschaftlichen Änderung waren wir Grüne insgesamt ja auch beteiligt. Insofern verzahnen sich da natürlich vieles. Man ist ja nicht Einzelkämpferin hier auf Kommunalebene und hat ansonsten rundherum nichts zu sagen oder kriegt nichts mit. Ich bin ja da eingebunden auch in die Landes- und Bundespolitik, in das, was wir Grüne auch auf anderen Ebenen gesellschaftlich machen. Und da ist es wie mit Zahnrädern. Da greift ein Zahnrad ins andere und zum Schluss ist es ein Getriebe, das gut und störungsfrei läuft. Manchmal knirscht es dann auch wieder ein bisschen, aber in der Regel ist es schon so, dass man an jeder an seiner Stelle so seine Sachen macht und zum Schluss passt das dann.
Mhm. Würden Sie grundsätzlich was ändern, in dem wie zum Beispiel Energieversorgung für Erfurt läuft? Denn Sie haben ja den Vorschlag mal gemacht, die Grünen zumindest, den Flugplatz umzuwandeln in einen großen Solarpark und damit könnte man dann Erfurt versorgen. Da haben viele gelacht und andere haben gesagt, eigentlich ist es ja mal ein Gedanke, eine interessante Provokation.
Ja, bin ich ja gewöhnt, dass die über unsere Sachen lachen. Haben die vor 20 Jahren auch und jetzt sind Sachen, die Mainstream sind. Ja, noch nicht bei allen wirklich angekommen, aber zumindest reden erstmal schon mal alle drüber und irgendwann haben sie es dann auch verstanden. Aber das war ja jetzt nicht meine Idee alleine. Der Flughafen wird in ein paar Jahren sich nicht mehr halten können. Da gibt es eine ICE-Strecke, da ist man in 38 Minuten in Leipzig am Flughafen und da sieht es dann nochmal anders aus, zumal ich glaube, dass es mit dem Fliegen sich auch reduzieren wird. Es wird irgendwann auch eine Frage des Geldes sein. Wir werden auf die Art und Weise nicht weiter mobil sein können, jedenfalls nicht für lange Zeit. Matthias Machnick meinte letztens in einer Podiumsdiskussion auch, dass der Flughafen Erfurt eigentlich ausgedient hat, wenn die ECE-Strecke kommt. Und wenn der Wirtschaftsminister da schon kein Geld mehr reinstecken will, wo soll es denn dann herkommen? 95% des Flughafens gehören dem Land. Und dann muss man sich überlegen, was passiert da oben? Was tun wir da oben hin? Und da hat die Fachhochschule eine Studie gemacht und hat gesagt, 10% der Fläche würden reichen, um Erfurt komplett mit Strom zu versorgen. Dann sagen mir auch immer alle, ja, und nachts scheint die Sonne nicht. Da sage ich dann immer, ja, nachts braucht man ja auch nicht so viel Strom, da schläft man ja auch. Also mit einer geschickten Speichertechnik und wenn man dann nicht 10, sondern 20% der Fläche nimmt, dann kommt man da ziemlich gut hin. Also ich bin fest davon überzeugt, Erfurt könnte energieautark sein mit erneuerbaren Energien, könnte sich freimachen von E.ON-Preisdrücken und so weiter. Also das ist ein Weg, den ich auf jeden Fall gerne gehen möchte, wobei ich auch da weiß, dass ich da natürlich, ich komme ja auf den Flughafen nicht drauf, gehört mir ja nur zu 5% und ich brauche ja schon mal 10% der Fläche, um das zu machen. Aber ich denke, da wird sich auch auf Landesebene viel tun.
Mhm. Kulturreich, Bürgermacht, Lebenslust. Bürgermacht haben wir besprochen, die Lebenslust, ist das für Sie nur Kultur?
Nee, Lebenslust ist eigentlich, das sollte eigentlich Lebensqualität heißen. Nun kann man aber Lebensqualität, so ein langes Wort, nicht auf einen Flyer schreiben und auch schlecht kommunizieren. Und es hat auch viel damit zu tun, wie die Umwelt gestaltet ist. Also das ist schon auch Umweltpolitik, Lebensqualität, weil immer mehr Leute haben Allergien, immer mehr Leute regen sich über Lärm auf. Lärm ist auch gesundheitsschädigend, immer mehr Leute reagieren allergisch auf Schadstoffe und da haben wir viel zu tun. Und Lebensqualität ist für viele Leute eine grüne Umgebung. Also alle wollen natürlich im Park leben und es soll wunderschön sein und sollen einen großen Garten haben. Aber alle wollen halt auch mit dem Auto fahren. Und das funktioniert nicht. Da gibt's dann auch kein richtiges Leben im Falschen. Das muss man so klar und deutlich sagen. Und da muss es auch ein Umdenken geben. Das passiert ja mittlerweile. Sie gucken, wenn man mal guckt, jetzt sind wir wieder bei den Radwegen, aber immer mehr Leute fahren Fahrrad, weil sie einfach merken, in Erfurt kommt man da schnell vorwärts und es macht eigentlich auch Spaß, es ist entspannt. Ich meine, jetzt bei Regen fahre ich auch nicht gerne Fahrrad, da kann ich auch verstehen, wenn Leute lieber Auto oder Straßenbahn fahren. Aber die Wege in Erfurt sind doch nicht lang, da fährt man doch mit dem Auto 5-mal mit der Kirche ums Dorf, bevor man ein Parkhaus gefunden hat und dann will man auch die Parkgebühren nicht bezahlen, dann hat man das viele Benzin bezahlt. Das ist billiger, mit dem Fahrrad zu fahren und es macht letzten Endes mehr Spaß.
Und vieles mehr, nach den drei Mottis kommt noch Wirtschaft, Arbeit und Finanzen für Erfurt, das ist ein Punkt. Finanzen, damit beschäftigen Sie sich ja berufsmäßig, Wirtschaft, Arbeit und Finanzen für Erfurt, ist nicht das Kernthema der Grünen eigentlich, oder?
Ja, bei einer Wahl muss man sich auf drei, also auf ein paar Sachen konzentrieren. Man kann auch nicht alles so machen. Es hat auch damit zu tun, dass ich das schon mehrfach versucht habe, Menschen den kommunalen Haushalt zu erläutern. Das wollen die meisten nicht so genau wissen. Für mich ist das ja kein Thema. Das ist auch total einfach. Es gibt Einnahmen und es gibt Ausgaben. Und aus den Einnahmen bestreitet man das, was man so bezahlen muss. Miete, Lebensmittel, das ist wie zu Hause.
Meine Lohnkosten, gerade bei einer Kommune, die ja
doch. Genau, meine Kollegen sagen immer, Frau Heuer, machen Sie es mit Hausfrauenverstand. Und da kommt man übrigens ziemlich weit damit, mit Hausfrauenverstand. Ja, und ein bisschen Geld tut man zur Seite, wenn man vielleicht mal was anschaffen will. Man will sich ein neues Fahrrad kaufen oder einen neuen CD-Player und dafür spart man. Und anders ist es in der Kommune auch nicht. Da heißt das Teil dann halt bloß Vermögenshaushalt und das andere ist Verwaltungshaushalt. Das heißt halt bloß anders. Ansonsten ist das relativ, uns sind ein paar Nullen mehr dran an den Zahlen. Aber ansonsten ist das auch nicht viel schwieriger. Aber das will immer keiner so richtig hören. Deswegen haben wir das so ein bisschen nach hinten geschoben, weil immer alle sagen, ach naja, ja, das verstehe ich dann eh doch nicht.
Klingt irgendwie einfach, wie Sie das so erklären, aber ist es wirklich einfach? Ja. Warum gibt es denn da immer so viel Streit, gerade um den Haushalt und um die Schulden und um...
Ja, weil das die Basis der Politik ist. Was im Haushalt nicht drinsteht, findet nicht statt. Und vieles ist natürlich mit Geld verbunden und deswegen gibt es da eine Menge Streit drum. Das ist doch wie bei Ihnen zu Hause wahrscheinlich auch, Herr Rose, ums Geld.
Ach, nö.
Na gut, Sie müssen, ich will jetzt mal nicht vermuten, dass Sie Ihr Taschengeld zugeteilt kriegen und sich dann nicht mehr streiten müssen, ansonsten Ihre Frau alles macht, aber natürlich ist Geld das, was die Welt regiert, das wissen wir auch und da geht natürlich der Streit ums Geld am härtesten
Frau
zur Sache.
Heuer, was haben Sie denn für ein Familienbild? Also reden von Hausfrauen, dass mir meine Frau, bleiben wir bei dem Zusammenleben und bei dem, wie Menschen in Zukunft leben. Es gibt ja einen Stadtentwicklungsplan, der bis 2020 geht, wo es genau darum geht, wie Menschen in Zukunft miteinander leben. Alt und jung, generationsübergreifend und so weiter. Mhm. Wie stellen Sie sich da Erfurt vor?
Also für mich wäre wichtig, wirklich immer wieder deutlich Anreize zu setzen, dass junge Leute gerne hier leben. Wir hatten mal im Stadtrat die Diskussion, Erfurt solle seniorengerechte Stadt werden. Da hat meine kleine Tochter gleich aufgeschrieben und gesagt, nee, ich will nicht im Altersheim leben, Mutti, wehe, du stimmst dafür. Aha. Ich will auch nicht, dass Erfurt eine seniorengerechte Stadt ist. Ich will auch nicht, dass Erfurt eine jugendgerechte Stadt ist. Ich möchte, dass hier eine große Vielfalt da ist. Das ist mir in allen Politikbereichen wichtig und das auch nur so funktioniert eine Stadt, wenn junge und alte Menschen mit Respekt voreinander gemeinsam leben, akzeptieren, dass alte Menschen Erfahrungen haben, die Junge noch gar nicht haben können, die Junge vielleicht auch nie haben werden. Ich denke da so, sag ich mal, an Notzeiten, Kriegszeiten. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn junge Menschen solche Erfahrungen nicht machen müssen, aber auch davon können Junge profitieren. Und ältere Leute können natürlich auch von der Lebendigkeit und der Aufgeschlossenheit der Jugendlichen profitieren. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass es da immer ein Geben und Nehmen gibt zwischen den Generationen, dass da nicht eine dominiert. Ja, und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass Erfurt eine ökologischere Stadt wird. Mhm. Also sei es Parks, sei es aber auch eine Verkehrsorganisation, die dafür sorgt, dass Erfurt, wir liegen ja in einer Kessellage, da müssen wir uns einfach auch bestimmte Sachen anders überlegen. Wir können nicht einfach wie eine andere Stadt Verkehr organisieren, sondern müssen darauf Rücksicht nehmen auf die geografische Lage und da haben wir noch viel zu tun.
Mhm. Trotzdem werden ja Parkhäuser gebaut derzeit, also das heißt, wird immer noch aufs Auto gesetzt. Ja. Mobilität heißt Auto, Individualität, Flexibilität und
dabei ist ein Fahrrad viel individueller und viel flexibler als ein Auto, also ich weiß auch immer nicht, wo da die ganzen Grenzen im Kopf herkommen, aber die sind halt da.
Das ist natürlich auch eine kulturelle Frage, wie wir das Thema Arbeit beurteilen, wie wir das Thema eben Statussymbole beurteilen. Das ist ja eigentlich ein Kulturwandel. Wir haben nicht nur eine Energiewende, die uns bevorsteht, sondern eigentlich auch eine Kultur- und eine Wertewende.
Ja, ja, haben wir. Also es merkt man ja schon, auch gerade Umfragen unter jungen Leuten zeigen schon deutlich, dass der Besitz von einem teuren Auto nicht mehr das Nonplusultra ist. Viele wollen es nutzen, deswegen hat Carsharing auch viel mehr Zulauf mittlerweile, gerade unter jungen Leuten. Die wollen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die bezahlen dann auch dafür, aber die müssen das nicht mehr besitzen. Und das finde ich schon auch eine sehr angenehme Entwicklung, wo ich denke, da haben wir Grüne auch viel dazu beigetragen, dass es in die Richtung geht.
Also blicken Sie eher hoffnungsvoll, weil ja auf der anderen Seite, wenn man sagt, ja, die jungen Leute, die interessieren sich nicht für Politik, die sind ja irgendwie, die haben keinen Durchblick, keine Ahnung und sind nur, wollen nur
ihr
Leben.
Also das erlebe ich auch gar nicht. Also es gibt natürlich überall Leute, die sich für Politik interessieren oder nicht, aber das ist doch bei den älteren Leuten nicht anders. Es ist ja nicht so, dass die Wahlbeteiligung bei den Älteren extrem hoch ist und bei den Jungen jetzt niedrig, sondern da geht es durch alle Generationen. Entweder man ist in der Familie oder im Umfeld politisch oder nicht. Und ich glaube, das ist viel prägender als jung oder alt. Und ich, abgesehen davon, dass ich ja Optimistin bin und sowieso immer alles positiv sehe.
Naja, aber also, manchmal hauen sie doch ganz schön auf, also ziehen ganz schön vom Leder im Stadtrat.
Ja, das hat ja nichts mit Pessimismus zu tun, sondern nur mit Realismus. Aber ich kann so dieses Gemeckere, ach, die Jugendlichen heutzutage und so, das kann ich nicht ertragen. Aber wenn man sich mal so in der Geschichte umguckt, das war irgendwie immer so, dass die Alten auf die Jungen geschimpft haben. Vielleicht kann man das ja auch mal ändern oder einfach mal damit aufhören. Die Jugendlichen, die ich kenne, die ich erlebe, sind einfach großartig. Und
wir müssen jetzt auch aufhören und wir haben fast eine Stunde jetzt verquatscht. Vielleicht nochmal abschließend, warum sollen die Menschen, die haben ja nun 7 Möglichkeiten, 7 Kandidaten stehen zur Verfügung. Die Kandidatin Katrin Heuer steht auch auf dem Wahlzettel am 22. April. Warum sollte man gerade bei Ihnen das Kreuz machen?
Ja, weil in den letzten 20 Jahren sich gezeigt hat, dass das, was wir vor 20 Jahren schon gesagt haben, auch heute im Mittelpunkt der Gesellschaft steht. Das sind Umweltschutz, das ist verantwortlicher Umgang mit Tieren, mit Lebensmitteln, das sind die Hälfte der Macht für Frauen. Das ist aber auch eine ökologische Wirtschaftsweise. Das sind alles Punkte, für die wir immer gestanden haben. Und ich denke, für die wir auch eine hohe Glaubwürdigkeit und eine hohe Authentizität haben. Und das würde ich gerne als Oberbürgermeisterin hier auch umsetzen.
Ja, und abschließend nochmal lokal, weil das waren jetzt überregionale Themen. Was sind Dinge, die Sie auf jeden Fall angehen würden für Erfurt?
Für Erfurt würde ich auf jeden Fall angehen, die Defensionskaserne auf dem Petersberg für freie Kunstprojekte zur Verfügung zu stellen. In der Innenstadt eine Tempo-30-Bereich komplett einzuführen und die Kernstadt autofrei zu machen und ansonsten Bürgerbeteiligungshaushalt so machen, dass die Menschen sich ernst genommen fühlen.
Sagt Katrin Heuer. Wer sie dann nochmal kennenlernen will am 22. April oder vorher, kann das tun auf ihrer Homepage oder natürlich zur Wahlberichterstattung am 22. April wird Radio Frauach anwesend sein. Wir werden es dann sicher wieder hören und wiedersehen. Danke, dass Sie da waren.
Danke
und
für die
alles
Einladung.
Gute. Tschüss.